MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich Martin Weiß begrüßen. Sie waren unter anderem österreichischer Botschafter in Israel, Sie waren Botschafter in den USA, also Sie sind sehr lange im diplomatischen Dienst gewesen und sind heute CEO des Salzburg Global Seminar. Sind einer der profundesten Kenner des Nahen Osten, natürlich Israel und auch der Vereinigten Staaten. Ich möchte mit Ihnen heute sprechen über natürlich Trump und Biden und natürlich Kamala Harris und die Entwicklungen in den USA, aber dann speziell dann auf den Nahen Osten gehen, was die amerikanischen Wahlen für Auswirkungen auf Israel, den Nahen Osten und auch natürlich den Iran haben werden. Erste Frage natürlich, haben Sie damit gerechnet, dass Biden jetzt wirklich zurücktreten wird in der Geschwindigkeit oder haben Sie vermutet, dass das noch länger dauern wird?
Also ich war eingeladen, im Fernsehen die Debatte zu kommentieren zwischen Trump und Biden. Und das war so ein Moment, wo man sich sagt, jetzt ist vorbei. Also wenn man so stecken bleibt und so nicht mehr weiter kann und eigentlich die wirkliche Kernfrage des Abends war, kann Joe noch sein Amt ausfüllen? Das war eigentlich die Frage. Nicht mehr irgendwelche Sachthemen, was machen wir mit der Gesundheit, sondern kann er es noch? Und dort wollte man ein Rufzeichen setzen. Und rausgekommen sind drei Fragezeichen. Und dann an dem Abend habe ich mir gedacht, okay, Game Over. Dann hat natürlich Joe Biden sich schon eingegraben. Das ist der Traum seines Lebens. Er wollte nicht, aber ich habe mir schon gedacht. Und Debatte, dann auch noch Attentat auf Donald Trump, wo er mit erhobener Faust einem ikonischen Foto rausgeht. Dann noch Covid, wo man sieht, also dauernd dieses Split-Screen, auf der einen Seite ein braungebrannter, selbstsicherer Donald Trump und auf der anderen Seite ein fragiler, bleicher, schwacher Joe Biden. Da muss man einfach sagen,
das
geht sich nicht mehr aus.
Das Überraschende war ja, dass das erst jetzt passiert. Man weiß das ja seit ein, zwei Jahren, dass Joe Biden sehr abgebaut hat. Man hat das in öffentlichen Auftritten gesehen. Ja. Man hat ihn natürlich geschickt versteckt und nur dann eingesetzt, wann es wirklich möglich war. Genau. Haben da die Demokraten einfach zu spät reagiert?
Na, ist halt sehr schwierig, wenn man einen amtierenden Präsidenten hat, der das unbedingt will, der ein Kämpfer ist. Und die Linie von Joe Biden war immer, schaut's, ich habe es mir erklärt, ich werde es nicht schaffen, der Kandidat zu werden im Jahr 2020. Dann wurde ich der Kandidat. Dann hat sie mir erklärt, ich schaffe sicher nicht, Donald Trump zu besiegen. Dann habe ich ihn besiegt. Dann hat sie mir gesagt, bei den Midterm-Elections 2022 werden die Republikaner durchmarschieren. Dann habe ich die Wahl gewonnen. Warum soll ich auf euch hören? Ich kann das. Und das war sein Mindset und dagegen ist sehr schwierig, von den anderen zu argumentieren.
Es war das Attentat auf Donald Trump vor zwei, drei Wochen mit diesem ikonischen Foto. Sie haben es ja gesagt, also ist erstaunlich, dass ein Mensch nach einem Schussattentat so schnell reagiert. Und dieses Foto wäre fast schon bestellt, muss man sagen. Sie haben damals gesagt, es ist ihm der Wahlsieg eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das ist jetzt ein Moment, wo Donald Trump sicherlich gewinnen wird. Jetzt hat sich das Blatt natürlich komplett gewendet. Biden ist weg, Harris wird die Kandidatin werden. Also da geht, glaube ich, kein Weg vorbei. Ist jetzt wieder eine Patzstellung? Also gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass die Demokraten doch die Wahl noch gewinnen werden?
Ja, absolut, glaube ich. Jetzt, Sie haben eine Chance. Also wohlgemerkt, Sie haben eine Chance. Ich würde sagen, mit heutigem Tag ist immer noch Donald Trump der leichte Favorit. Aber die Demokraten sind eine starke Partei, haben einen Präsidenten im Weißen Haus, haben die Mehrheit im Senat, haben auch viel Geld, haben einen Parteiapparat. Und Kamala Harris hat natürlich eine schon sehr schöne Geschichte. Das ist so eine American Dream Geschichte. Meine beiden Eltern waren Einwanderer, mein Vater aus Jamaika, meine Mutter aus Indien. Und siehe da, ich bin die erste schwarze Vizepräsidentin der USA. Und das wird nicht das erste Amt sein, das ich zum ersten Mal ausfülle. Da kommt vielleicht noch was.
Es ist ja spannend, dass Nikki Haley im Vorwahlkampf gewarnt hat davor, wenn Trump die Vorwahlen gewinnt und wieder Präsidentschaftskandidat ist, dann wird er gegen Harris antreten und dann wird er verlieren. Hat die eine Prognose gestellt, die vielleicht stimmen wird?
Könnte fast prophetisch sein, ja. Weil es war ja dieser Wahlkampf dieser beiden alten Männer, das war eigentlich der Wahlkampf, den keiner wollte. Aber es war ein bisschen so wie die griechische Tragödie, wo man weiß, wie es ausgeht und man kann es aber nicht verhindern. Donald Trump hat sich bei seiner Basis durchgesetzt gegen Nikki Haley, gegen DeSantis. Also das war nicht zu stoppen offenbar. Und bei den Demokraten konnte man den alten Präsidenten auch nicht rausbringen. Jetzt treten die beiden gegeneinander wieder an, ein Wahlkampf, den keiner wollte. und plötzlich kommt jetzt Spannung und Dynamik rein.
Jetzt ist, wenn man sich das anschaut, hat man das Gefühl, dass das Trump-Team nicht wirklich drauf vorbereitet war, dass Biden jetzt doch zurücktritt. Waren die überrascht? Kann das wirklich sein, dass da die Parteistrategen nicht alles mit einkalkuliert hat? Aber momentan hat man das Gefühl, dass eben das Momentum, was halt die Berichterstattung sowieso, aber auch von der Aufmerksamkeitsspanne absolut alles auf Harris ist und Trump jetzt faktisch im Eck steht. War man da überrascht? Kann das sein?
Man kann halt schlecht alles zweigleisig fahren. Also ich meine, das Wahlkampfteam muss sich überlegen, okay, in welchen Staaten ist der Gegner stark? Joe Biden, Pennsylvania. Also wo ist meine Strategie, um in den entscheidenden Staaten zu punkten? Und das kann ich nicht gut zweigleisig fahren. Also man kann nicht sagen, für Biden haben wir die Strategie, für Harris haben wir die Strategie. Und wenn es nicht die Harris wird, sondern dann vielleicht die Gretchen Whitmer, dann haben wir die dritte. Nein, sondern die hatten eine Strategie. Und ich glaube, das war eine Winning Strategy, mit der hätten sie das, glaube ich, glatt gewonnen. Und jetzt ist die Welt anders. Ich meine, die haben sicher jetzt schon Einschaltungen, wie sie die Harris kritisieren wollen. Das haben sie sicher in der Schublade. Aber so die volle Strategie, glaube ich, die müssen sie sich jetzt nochmal erarbeiten.
Das heißt, das dauert jetzt, bis man wirklich die Strategie gegen Harris hat. Jetzt ist Harris ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt in Amerika, innenpolitisch ja. Aber wie würden Sie sie einschätzen? Also in welcher Position ist demokratisch eher mittig, nicht dem linken Lager zuzuordnen, auch nicht dem wirklich rechtigen, sondern eher Mainstream. Wie würden Sie sie definieren, politisch in welche Ausrichtung?
Naja, für den normalen amerikanischen Wähler ist die Kamala Harris sicher links, also progressiv. Progressiv ist, glaube ich, klar. Das heißt, Wahlen werden in den USA, wie in Österreich, in der Mitte gewonnen. Sie muss sich jetzt einen Vizepräsidentschaftskandidaten suchen, der ein konservativer Demokrat ist, wahrscheinlich auch ein weißer Mann ist. Das würde dieses Ticket sehr gut ergänzen. Das heißt, sie hat natürlich Stärken, aber Frau, Schwarze, dann auch Asian American aufgrund der Mutter. Das heißt, es sind alles Dinge, die jetzt nicht Mainstream sind. Und das war ja genau die Stärke von Joe Biden. Joe Biden war der perfekte Gegenkandidat zu Donald Trump, denn Joe, allein schon der Vorname, he's a Joe, weißer Mann aus Scranton, Pennsylvania, Arbeiterbezirk. Das war so irgendwie das Mittel, wo man sagt, das ist Mainstream America. Aus dem Joe Biden kann niemand einen radikalen Linken machen.
Keinen Rechten, sondern genau. Der war genau in der Mitte.
Genau. Und das Rezept, jetzt sich auch die Kamala Harris, wird sich überlegen müssen, ich bin kein Joe. Ich bin sicher für jetzt so Wähler in der Mitte vielleicht ein bisschen schwerer einzuordnen. Jetzt brauche ich jemanden, der das mit mir gemeinsam gut ausbalanciert. Und dann habe ich eine Geschichte, die ich erzählen kann. Sie ist eine, glaube ich, unterschätzte Kommunikatorin. Ich glaube, das kann sie ganz gut. Sie ist sehr gut aussehend, also sehr fotogen, kommt in jedem Videoclip, in jedem Foto gut raus. Also die hat schon vieles, das sie da in die Waagschale werfen kann.
Wen müsste sie als Vizepräsidenten nehmen, Ihrer Meinung nach? Wer wäre der Kandidat?
Also in Wahrheit in den USA bei den Wahlen geht es ja immer um ein paar Schlüsselstaaten. Ich kann Ihnen heute schon sagen, dass Kalifornien am Wahltag demokratisch wählen wird. Texas,
Swing States.
Es geht um sieben Staaten. Und sie muss sich überlegen, wie kann ich diese sieben Staaten für mich gewinnen? Also oft einmal sucht man einen Kandidaten, der zum Beispiel einen dieser Staaten delivern kann. Also man nimmt sich einen Gouverneur aus einem dieser Staaten. Da gibt's Leute, Josh Shapiro aus Pennsylvania.
Was spricht gegen den?
Naja, der ist zu kurz im Amt. Der ist erst 1,5 Jahre im Amt, also nicht erfahren genug und gerade Erfahrung ist jetzt nicht ihre große Stärke. Also sie braucht wahrscheinlich jemanden, der politisch schon erfahrener ist. Ich glaube, Mark Kelly, ein Senator aus Arizona, glaube ich, wäre ein ganz starker Partner für sie, der selber eine tolle Geschichte zu erzählen hat, in der Navy war, Astronaut war, sehr bescheiden, sehr erfolgreich. Ich glaube, da wissen auch die Republikaner, das wäre eine gefährliche Kombination. Auch Andy Beshear ist Gouverneur aus Kentucky. Kentucky ist ein Staat, der immer republikanisch wählt. Also der nie im Leben können die Demokraten, auch mit Andy Beshear, Kentucky gewinnen. Aber er hat gezeigt, wie er als Demokrat in einem republikanischen Staat erfolgreich sein kann. Und das ist ganz spannend.
Das heißt, das wird irgendwie die Wahl sein. Ich möchte jetzt zur Außenpolitik kommen. Amerika prägt natürlich international die Außenpolitik. Und es ist die Frage, was sich verändert, je nachdem, ob Donald Trump oder Kamala Harris jetzt Präsidentin werden wird. Wir wissen jetzt von Trump, was er vorhat. Ganz Ukraine möchte den Krieg in 24 Stunden lösen, wie auch immer. Wir kennen seine China-Politik, die auf Handelskrieg unter Anführungszeichen aus ist. Und dann gibt es natürlich auch den Nahen Osten. Trump ist ein Unterstützer von Netanyahu und von der israelischen Seite. Ich nehme an, da wird sich nicht viel ändern in der Politik hinsichtlich Israel, wenn Trump Präsident wird. Oder glauben Sie, dass da irgendwelche Anpassungen geben wird?
Nein, ich glaube, also für die Ukraine wird das ganz genau verfolgen, denn für sie ist das ein Riesenunterschied. Donald Trump sehr kritisch, J.D. Vance sehr kritisch, der sagt, mir ist das eigentlich völlig egal, was in der Ukraine passiert, das ist wirklich ihr Problem, nicht meines. Da stehen die Demokraten ganz woanders. Also ich glaube, für die Ukraine ist das ein Riesenunterschied. Bei China wäre ich schon nicht so sicher, denn in Wahrheit hat dort Joe Biden auch eine ziemlich harte China-Politik verfolgt. Dort sind sich auch Demokraten und Republikaner relativ einig, dass man sagt, China ist für uns eine große Herausforderung. Achtung! Also ich glaube, da ändert sich wenig. Bei Europa, abgesehen von der Ukraine, diese ganze NATO-Geschichte, das kann sich schon noch mal sehr ändern. Denn wenn jemand wie Donald Trump herauskommt und sagt, eigentlich NATO-Garantien, warum machen das nicht die Europäer selber? Warum sollen wir den Europäern das bezahlen? Das stellt dann schon einmal die Basis unserer Sicherheitspolitik in Frage. Also ich glaube, da kann sich viel ändern. Im Nahen Osten eigentlich auch weniger, weil Donald Trump war ein großer Unterstützer Israels. Joe Biden war ein großer Unterstützer Israels. Also ich glaube, da tut sich wenig. Israel ist und bleibt der Verbündete der USA im Nahen Osten. Da ändert die Wahl eigentlich wenig.
Wobei man aber sagen muss, Trump hat ja damals in seiner Amtszeit diesen Friedensplan vorgelegt, sehr großspurig natürlich angekündigt, da ist nichts übrig geblieben. Es sind die Abraham Accords, glaube ich, unter seiner Amtszeit gemacht worden. Das war ein Teil, wo man zumindest mit arabischen Staaten ansatzweise normalisiert haben. Ist es ein Erfolg gewesen damals oder ist das vernachlässigbar, was er da gemacht hat?
Naja, glaube ich, war schon ein Erfolg, weil es ein bisschen so in diese Richtung Normalisierung gegangen ist. Und da hat ja dann auch die demokratische Administration angesetzt. Es hat diese Gespräche gegeben jetzt, wie bringt man vielleicht Saudi-Arabien auch in dieses Boot? Saudi-Arabien, der große Spieler im Nahen Osten, der jetzt noch gefehlt hat bei den Abraham Accords. Und da hat es Gespräche gegeben, kann man Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien geben? Also, das, wie gesagt, das hat sich nicht so sehr unterschieden. Was halt noch nicht passiert ist, es gibt halt noch keine Friedenslösung für Israel, Palästina, die Friedenslösung gibt's nicht. Aber da wussten weder die Republikaner noch die Demokraten eine gute Antwort und letztlich wird das auch nur von Israel selbst gemacht werden können.
Wenn wir jetzt bei Trump bleiben, Trump hatte damals das Atomabkommen hinsichtlich des Irans aufgelöst, was jetzt der Außenminister Antony Blinken als schweren Fehler bezeichnet hat. Er hat gesagt, Iran steht jetzt kurz davor, spaltbares Material herzustellen für eine Atombombe. Das heißt nicht, dass man in ein paar Wochen dort eine Atombombe hat, aber man ist in die Richtung. War das ein schwerer Fehler von Donald Trump damals, aus diesem Atomabkommen auszusteigen?
Mit dem Atomabkommen hätte man Zeit gewonnen. Also das war schon ein Schritt, um dort einmal Spannung und Druck rauszunehmen. Das Atomabkommen hatte aber natürlich auch Mängel. Zum Beispiel hat man darin gar nicht beachtet, die kritische Rolle, die der Iran in der Region spielt. Das hätte vielleicht auch dieses Abkommen überfrachtet, aber man wusste selber, wir haben ein paar Dinge gelöst, bei weitem nicht alles. Deswegen insofern glaube ich ein Fehler, als wenn die USA ein Abkommen unterstützen und dabei sind, etwas auszuhandeln. Und dann ziehe ich nach einer Wahl sofort den Stöpsel raus. Dann beginnt natürlich die Welt sich zu fragen, also sind jetzt Abkommen mit den USA immer nur gültig, solange der gleiche Präsident im Weißen Haus sitzt. Und dann muss ich es wieder wegschmeißen. Also Verlässlichkeit ist in der Außenpolitik extrem wichtig. So gesehen, glaube ich, schon ein Fehler. Aber es war sicher ein Abkommen mit auch groben Mängeln.
Jetzt hat es doch in der letzten Zeit zwischen Biden und Netanyahu etwas Dissonanzen gegeben, nennen wir es so, was den Krieg in Gaza betrifft. Wenn wir jetzt auf Kamala Harris schauen, wird sie die Politik von Biden fortführen, also diese fast bedingungslose Unterstützung von Israel, oder wird sie ein bisschen einen anderen Weg gehen? Es gibt ja Aussagen von ihr, dass sie einen Waffenstillstand fordert und dass sie die humanitäre Lage etwas anprangert. Und es ist natürlich auch innenpolitisch ein Thema, weil der Israel-Krieg oder der Gaza-Krieg vor allem bei den jungen Demokraten nicht so gut ankommt. Wird es dann einen Wechsel geben in der politischen Ausrichtung zwischen Harris und ihren Vorgänger? Faktisch Biden?
Ich glaube schon ein bisschen, weil Joe Biden hat eine jahrzehntelange Geschichte mit Israel. Und manche sagen sogar, Joe Biden unterstützt noch ein Israel von gestern, das ist gar nicht mehr das Israel von heute. Aber Joe Biden, das ist so in seinem absoluten Reflex, Israel wird hundertprozentig unterstützt. Bei Kamala Harris, die ist eine neue Generation, sie hat nicht dieselbe Geschichte. Und natürlich in der Demokratischen Partei hat man schon gesehen, da gibt es jetzt einen linken Flügel, der auf diesen Gaza-Krieg schaut und sagt, naja, wann endet das denn irgendwann einmal? Was ist denn unsere Strategie? Gibt es da nicht viel zu viele zivile Opfer? Und ich glaube, dass sie wird nicht die Politik schwenken und sagen, Amerika unterstützt Israel. Ich würde glauben, dass jedenfalls hier mal ganz anders hineingeht in diese Gespräche und einfach einmal nicht diese gleiche, Sie haben es gesagt, fast bedingungslose Unterstützung Israels hat. Also klar pro Israel, aber wahrscheinlich mit mehr Fragen.
Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, die Swing States sind bei der Wahl natürlich sehr wichtig, auch jetzt was den Krieg in Gaza betrifft. Michigan ist so ein Thema, ja, wo es eine sehr große arabisch-amerikanische Bevölkerung gibt. Und muss man da nicht schauen, dass man genau auf diese Bevölkerungsgruppen seine Politik, was Israel betrifft und den Nahen Osten, auslegt, um diesen Staat nicht wirklich komplett zu verlieren, weil das würde sich dann nicht ausgehen. Und was ist die Gratwanderung? Auf der einen Seite braucht man diese jüdische Unterstützung und es gibt sehr viele Israel-Befürworter in den USA und auf der anderen Seite muss man in so einem kleinen Staat schauen, dass man da die arabische Bevölkerung auf seine Seite zieht. Wie wird sie das machen?
Naja, wir haben bei der letzten Wahl gesehen, dass Joe Biden hat in einigen Staaten mit ungefähr 10.000, 11.000 Stimmen gewonnen. Also extrem knapp. Und dort kann genau so etwas eine Gruppe, die man komplett verärgert, die können zu einer Wahlniederlage führen. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Ich glaube, für die Kamala Harris genauso wie für den Joe Biden wäre ein Ende des Gaza-Krieges heute besser als gestern. Also, weil es muss einfach passieren. Alles andere verstärkt diese Spannungen, verstärkt auch die Spannungen in der eigenen Partei. Das ist einfach furchtbar. Das heißt, man kann nur wünschen sich, dass diese Spannung, weil wenn das jetzt passieren würde, jetzt sind wir im Juli, dann könnte man bis zum November da ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, wieder ein bisschen Ruhe einkehren, dann könnte man wieder schauen auf das Morgen und nicht so sehr auf ein fast aussichtsloses Heute. Also ich glaube, diese Hoffnung wäre es und alles dazwischen ist halt so ein heikles zwischen den Blöcken gehen und schauen, dass man jetzt niemanden zu sehr verärgert.
Jetzt ist ja Netanyahu gerade in den USA, er trifft Biden, Harris und versucht auch ein Treffen mit Donald Trump zu erzielen. Was wäre besser für Netanyahu, eine Trump-Administration oder eine demokratische?
Ich glaube, für den Netanyahu ist es fast egal, weil Donald Trump ist auch jemand, der sehr persönlich ist in der Politik. Und ich habe zum Beispiel mal ein Interview gelesen, wo Donald Trump sich sehr geärgert hat, dass Bibi Netanyahu so schnell Joe Biden gratuliert hat. Ich habe gesagt, das habe ich nicht vergessen.
Das heißt, er ist nachtragend.
Sehr nachtragend, sehr persönlich, sehr nachtragend. Oder es gibt eine Geschichte, wie die Amerikaner den Soleimani ausgeschaltet haben mit einer Drohne, den Führer der Revolutionären Garden im Iran. Das war eigentlich zwischen den USA und Israel abgesprochen. Und Bibi Netanyahu hat kurz vorher gesagt, nein, also Israel ist da nicht dabei. Und da Donald Trump hat gesagt, das habe ich auch nicht vergessen. Dass in dem Moment, wo wir das absprechen, halten die Absage. Also das vergesse ich nicht. Also,
das heißt, es sind so kleine Dissonanzen, die aber im Großen nicht wirklich schlagend werden, dass man sagt, man kürzt die militärische Unterstützung oder
nein,
das passiert nicht.
Nein, aber Politik ist immer auch persönlich. Und wenn jemand wie Donald Trump sagt, dem Typen traue ich eigentlich nicht, dann wird er es nie so in die Kamera sagen, aber das wird Konsequenzen haben. Deswegen glaube ich, für den Bibi Netanyahu ist eigentlich jede amerikanische Administration wird ihn unterstützen und dann gibt's immer Nuancen und halt Grauzonen, aber einen wirklich großen Wechsel wird's da weder bei dem einen noch bei dem anderen geben.
Jetzt gibt's ja, wie Sie vorher schon gesagt haben, keinen wirklichen Friedensplan in Israel. Trauen Sie, egal ob Trump oder Harris, den Amerikanern zu, dass sie da den nächsten Jahren, also ich glaube, das geht ja nicht in Monaten, das muss man in Jahren definieren, dort ansatzweise eine Lösung gefunden wird, mit dem beide Parteien leben können. Kann da Amerika unterstützen oder bleibt die Rolle des Weltpolizisten, wenn wir schauen, Anthony Blinken ist permanent unterwegs, um zu kalmieren, damit sich das Ganze nicht noch weiter ausbreitet. Also in welche Richtung wird das gehen? Auf der einen Seite der Aufpasser, dass es nicht größer wird, oder auf der anderen Seite, dass doch ein Plan aus Amerika kommt, wie man das irgendwie lösen kann?
Ich glaube, ich habe vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, der Plan muss immer aus Israel, aus der Region kommen. Also Israel mit und den Palästinensern gemeinsam kommen. Ja. Ich glaube, anders geht's nicht. Mhm. Niemand, also auch niemand aus Europa kann dort irgendetwas aufoktroyieren. Weil am Ende müssen die mit dieser Lösung leben. Und wer von uns kann schon sagen, so muss es jetzt sein. Das ist immer so ein bisschen so unterstützend, Begleitmusik, wie Sie sagen, natürlich ein bisschen so die großen Spannungen rausnehmen. Aber am Ende des Tages müssen dort zwei Seiten sein, die sagen, so, wir haben jetzt gesehen, was hier läuft, es führt in die Katastrophe, kleinere oder größere Katastrophen. Warum nehmen wir jetzt nicht einmal das Risiko eines Friedens auf uns, statt das Risiko eines permanenten Konfliktes?
Sie waren ja lange in Israel. Wie schätzen Sie gegenwärtig die Chancen ein? Also es ist ja momentan eher darauf ausgerichtet, wenn wir den Jemen anschauen und den Libanon ausschauen, dass der Konflikt eher größer als kleiner wird. Haben Sie da irgendwie eine Prognose für die nächsten Monate, wie sich das weiterentwickeln wird?
Schwierig. Also es muss einmal dieser Gaza-Krieg zum Ende kommen, weil für mich ein bisschen für mich sind das Slogans vom totalen Sieg, ich weiß nicht, wie der aussehen soll. In Wahrheit lebt man dort nebeneinander, miteinander und muss auch miteinander dort zu einer Lösung kommen. Und bis zu einem gewissen Grad war der Schock vom 7. Oktober schon tief, weil man damit auch gesehen hat, irgendwie hat man geglaubt, ja, so geht's ja irgendwo, Gaza ist irgendwie befriedet, die Westbank ist auch irgendwie befriedet, man hat jetzt mit arabischen Staaten ein paar Beziehungen, es hält sich alles irgendwie so im Lot.
Ja.
Zwar nicht gut, aber hält sich irgendwie im Lot. Dann kommt der 7. Oktober und man sieht, da ist gar nichts im Lot. Ja. Und der Premierminister, der immer gesagt hat, ich bin der Marbitachon, der Mr. Security.
Ist völlig gescheitert.
Völlig gescheitert. Also was ist jetzt übrig? Und dann denkt man sich, vielleicht ist das der Moment, wo man dann noch einmal einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, gibt's vielleicht noch einen ganz anderen Ansatz, eine andere Lösung? Natürlich wird jetzt sich kein Israeli sagen, na, nach dieser Katastrophe, also jetzt müssen die Palästinenser wirklich einen Staat bekommen. Aber ich glaube, dass man noch einmal nachdenkt und sich sagt, also so kann es jetzt auch nicht sein, dass um Gaza ein großer Zaun gebaut wird, und das ist jetzt die Lösung. Das ist auch keine Lösung. Und so hoffe ich vielleicht, dass dann doch ein bisschen so diese Saat gesät ist, dass man sagt, denken wir noch einmal nach. Mit gutem Willen können wir da in irgendeine Lösung kommen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass man doch, wenn jetzt einmal Frieden ist in Gaza, dass man noch einmal einen Schritt zurücktritt und sagt, so, versuchen wir doch eine Lösung zu finden, die nachhaltiger ist als Krieg. Krieg ist nicht nachhaltig.
Braucht es da neue politische Player am Parkett, ja, einen Regierungswechsel, dass da andere Personen am Ruder sind, um das zu erreichen, was
Absolut.
Sie gerade gesagt haben?
Absolut. Also ich sehe nicht, dass Bibi Netanyahu ein Premierminister ist, der diesen Schritt gehen kann. Hat er auch selber sehr klar gemacht. Er hat immer gesagt, also eine Zwei-Staaten-Lösung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und in Wahrheit ist er auch für die Palästinenser sicher nicht ein Partner, auf den man schaut und sagt, der Mann hat Handschlagqualitäten, dort könnten wir uns was ausmachen. Er hat sehr stark die sehr weit rechte Minister wie Itamar Ben-Gvir in die Regierung geholt, die gar nichts am Hut haben mit auch nur irgendeiner
Ausgleichslösung. Nicht einmal ansatzweise funktioniert.
Nicht einmal ansatzweise. Also ich glaube, das mit ihm wird es nicht gehen.
Ich möchte, bevor wir wieder in die USA zurückgehen, nochmal zum Iran kommen. Der Iran ist der Unruheherd, um vorsichtig und um das höflich zu sagen, im Nahen Osten. Wir haben die Hisbollah im Libanon, wir haben jetzt die Houthis im Jemen, in Syrien hat der Iran relativ großen Einfluss, auch im Irak natürlich. Gibt es eine Lösung im Nahen Osten ohne Iran und wie müsste die USA da agieren, dass es ansatzweise eine Befriedung dieser Region kommt?
Das Atomabkommen, über das wir schon gesprochen haben, war ja genau ein Schritt in diese Richtung. Also Barack Obama hat damals gesagt, also wir müssen irgendwie mit dem Iran ins Gespräch kommen, irgendeine Art von Ausgleich finden. Das ist ihm sehr angekreidet worden, weil man gesagt hat, naja, wie naiv kann man noch sein? Der Iran ist ein Zerstörer und mit Zerstörern kann man nicht sich die Hände schütteln und Verträge abschließen, die halten noch nicht. Andererseits, 80% der Diplomatie sind Geografie. Man kann den Iran nicht einfach wegdenken aus der Region. Und es hat zuletzt auch Ausgleichsgespräche gegeben zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Also natürlich muss man da irgendwie...
Also es gibt eine Bewegung.
Es gibt Bewegung. Und der Iran ist in einer gewissen Art und Weise rational. Also zum Beispiel sieht man in diesen ganzen Spannungen, die es jetzt gibt, im Norden Israels, die Hezbollah. Das ist ein Abtauschen, ein Schlag um Schlag setzen, aber man will nicht die volle Eskalation haben. Also in seiner aggressiven Art ist der Iran bis zu einem gewissen Punkt rational, auch wie es gegeben hatte, diesen Angriff des Irans auf Israel.
Der war kalkuliert, dass nichts passiert.
Oder nicht zu viel passiert.
Oder nicht zu viel passiert.
Nicht zu viel passiert, weil der Iran natürlich weiß, wenn man jetzt voll eskaliert, dann gibt es eben die maximale Eskalation, die würde der Iran auch nicht überstehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, aber natürlich sehr schwer auszuloten. Und also naiv darf man dem Iran gegenüber sicher nicht sein.
Vielleicht kann man noch kurz zu Saudi-Arabien. Immer ein wichtigerer Player im Nahen Osten. Der Kronprinz artikuliert das auch. Also er möchte Saudi-Arabien faktisch auf die politische in die Premier League bringen, nicht nur beim Fußball, sondern die Region vor allem. Wie würden Sie die Rolle einschätzen, was Saudi-Arabien vom Machtfaktor jetzt im Nahen Osten, wie kann man das definieren?
Ja, ist schon ein sehr wichtiger Player. Dort hatten sich übrigens auch die Hände gerieben, dass jetzt Joe Biden seinen Nicht-Antreten bekannt gegeben hat. Denn Joe Biden hat einmal am Beginn seiner Amtszeit gesagt, die Saudis, die wird er isolieren. Und am Ende ist er derjenige, der nicht mehr antritt. Die Saudis sitzen noch fest dort, wo sie waren. Saudi-Arabien ist mächtig, ist reich, ist einer der großen Player. Deswegen wäre es ja auch so spannend, mit den Saudis einen Deal zu finden. Das wäre auch für Israel sehr spannend, für die USA sehr spannend. Die Saudis sagen aber natürlich, ja, da braucht es aber irgendeinen Schritt auf die Palästinenser zu. Und dort spießt sich das Ganze dann wieder. Also die Saudis sind wichtig, ohne die Saudis geht's nicht. Und da gibt's natürlich auch dieses Machtverhältnis, einerseits die Iran, auf der anderen Seite Saudi-Arabien. Würde der Iran zum Beispiel in Richtung Entwicklung einer Atombombe gehen, am nächsten Tag
hat Saudi-Arabien... Würde Saudi-Arabien einen haben.
Muss es.
Ja, ja, klar.
Geht nicht anders. Und deswegen, das sind die großen Spieler, Israel, Saudi-Arabien, Iran, das ist ein dreidimensionales Schachspiel. Ob das jemand wirklich auflösen kann, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren was passieren muss, denn so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Die Schifffahrtswege sind maximal belastet. Das kostet Sie und mich viel Geld, denn ein Container aus China kostet heute nicht 1.000 Euro, sondern 12.000 Euro. Das zahlen wir alle an jedem Tag an der Kasse unserer Geschäfte. Also auf Dauer kann das so nicht bleiben. Das ist kein Gleichgewicht.
Wenn wir abschließend nochmal in die USA gehen, wenn wir einen Blick vorwerfen in die nächsten 3 Monate, wie wird dieser Wahlkampf aussehen? Wird er sehr schmutzig werden von der Trump-Seite? Es gibt auch noch Prozesse gegen Trump. Also wie wird sich das die nächsten 3 Monate entwickeln?
Also Wahlkämpfe in den USA werden knallhart geführt. Für einen Österreicher ist alles, was dort passiert, 1000-mal zu hart. Also ich kann mir schon vorstellen, wie diese Videos, die da geschaltet werden, also da wird nichts ausgelassen. Also ich glaube, da wird, und da geht es auch für beide Seiten um alles. Mhm. In Wahrheit für Donald Trump, seine Strafverfahren werden, bis zum Wahltag wird da nichts mehr passieren. Aber wenn er die Wahl nicht gewinnt und eben nicht diese Immunität des Präsidenten hat, dann geht es bei ihm bis an seine wirtschaftliche Existenz. Also da geht es wirklich um alles. Und für die Demokraten ähnlich. Weil wenn sie jetzt verlieren gegen Donald Trump, dann verlieren sie wahrscheinlich den Senat gleich mit. Das Haus haben sie eh schon verloren. dann kann Donald Trump gemeinsam mit J.D. Vance daran gehen, das wirklich umzudrehen, die USA in vielerlei Hinsicht. Also da geht's für beide um alles, da werden hunderte Millionen investiert werden und da wird mit allen Mitteln gekämpft werden. Also the gloves are off.
Dieses Projekt 2025, wo Trump sagt, von dem weiß er eigentlich nichts, ist das ein realistisches Szenario oder ist das nur eine Drohkulisse, die da aufgebaut wird von, sage ich mal, verrückten Rechtskonservativen, die diesen Plan entworfen haben, oder ist das ein realistisches Szenario?
Ich glaube, das ist schon mehr als nur eine Drohkulisse. Also ich glaube, wenn der Donald Trump das nächste Mal ins Weiße Haus einzieht, dann zieht er mit einem Team dort ein, das hundertprozentig auf ihn eingeschworen ist. Sieht man schon an seiner Wahl des Vizepräsidenten. J.D. Vance ist in Wahrheit eine Kopie. Und eine Kopie, die auch sicherstellen soll, dass es mit der Trump-Bewegung weitergeht, nach seinem Rücktritt als Präsident. Trump ist in dem Sinn nicht wirklich der republikanischen Partei verpflichtet, er ist seiner Bewegung verpflichtet. Und da wird man sicher sich bemühen, in den nächsten Jahren die Weichen umzustellen, zu sagen, wir werden jetzt einmal alle, die wir entlassen können, entlassen, da werden überall unsere Vertraute hinkommen. Also da läuft dann schon um einiges mehr. Da würde ich sagen, das ist nicht nur dahergeredet, sondern da gibt schon einen Plan, ob es jetzt der Plan 2025 ist, aber da ist mehr als Gerede.
Diese Tech-Giganten, die jetzt Trump unterstützen, Elon Musk zum Beispiel, Besitzer von X, vormals Twitter, oder auch Peter Thiel, der eigentlich den Vize J.D. Vance gemacht hat oder mit seinem Geld in den Senat gebracht hat, haben die Einfluss oder beziehungsweise welche Rolle werden die im Wahlkampf spielen? Der eine besitzt die größte Social-Media-Plattform. Auf der anderen Seite haben sie sehr viel Geld und es haben sie sehr viele Tech-Giganten für Trump ausgesprochen. Hat das einen Einfluss?
Ja, schon. Ich meine, Geld hat immer einen Einfluss im amerikanischen Wahlkampf, denn am Ende müssen sie in den Schlüsselstaaten TV-Einschaltungen machen. Die kosten sehr viel Geld. Und das kann das Ganze nochmal drehen. Und wenn jemand wie Elon Musk sagt, ich werde jetzt Donald Trump 45 Millionen Dollar pro Monat geben, das ist schon wirklich viel Geld, auch für den amerikanischen Wahlkampf viel Geld. Und die wissen auch, dass Donald Trump wird eine Politik machen, die ihren Interessen helfen wird. Also, und das ist genau die Linie, wo die Demokraten sagen, wir kämpfen für euch, für normale Bürger. Donald Trump wird ein paar reiche Männer noch viel reicher machen. Und das ist nicht ganz verkehrt. Also da gibt es sicher Interessen und man wird sicher versuchen, seine eigenen Interessen durchzusetzen.
Letzte Frage, wenn Sie eine Prognose wagen, November die Wahl, wer wird vorne liegen und sollte Trump verlieren, was passiert dann?
Also ich habe jetzt nicht so eine Angst, dass die USA aus den Fugen geraten, wenn Donald Trump verlieren würde. Da wären natürlich manche Leute massiv enttäuscht, aber sie hätten dann eine Kontinuität im Weißen Haus. Und damit hält natürlich auch der Sicherheitsapparat, FBI, Polizei. Also was soll man da jetzt machen, wenn man massiv enttäuscht ist? Also ich hab da keine besonderen Sorgen. Prognosen für den Wahltag. In ein paar Wochen hat sich alles geändert. Also vor der Debatte hätte ich noch gesagt, 50-50 kann jeder von beiden gewinnen. Nach den letzten drei Wochen hätte ich gesagt, das gewinnt der Donald Trump sicher. Das kann der Joe Biden nicht mehr. Jetzt hat die Kamala Harris eine Chance, a fighting chance. Also die einzige Vorhersage, die ich mich traue zu machen, ist, dass es knapp wird.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.